Klug ist nicht, wer keine Fehler macht. Klug ist der, der es versteht, sie zu korrigieren. Ein Zitat von Lenin.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.
Hallo und herzlich willkommen. Mit diesem Podcast möchten wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle und grundsätzliche Themen informieren. Dabei wollen wir die Sichtweise von Kommunistinnen und Kommunisten auf die Welt sowie das tägliche Leben und Erleben darstellen. Am besten, ihr abonniert den Podcast, denn ihr wisst ja, wer hat, der kann und wer hat, dem wird in diesem System gegeben.
Also hereinspaziert und mitgemacht.
Ja, herzlich willkommen und hereinspaziert in dieser Episode, Teil 2, chinesische Außenpolitik, wieder mit Jörg Kronauer und diesmal mit den Schwerpunkten Verhältnis China-Russland, Shanghai Corporation, die BRICS-Staaten und China als diplomatischer Vertreter auf internationaler politischer Bühne. Wir wünschen, wie immer bei Talking Disco, informative Unterhaltung.
Wie schaut es mit Russland aus, mit Russland jetzt im Speziellen? Das Verhältnis zwischen China und Russland ist nicht das, als dass es in den hiesigen Medien, in den Leitmedien dargestellt wird. Das ist ein eigentlich ziemlich schwieriges Verhältnis. Und das ist schon historisch so. Eine der östlichsten russischen Städte heißt ja Vladivostok. Ne? Erobere den Osten, beherrsche den Osten, ja. Warum? Weil das nämlich bis in die 1860er Jahre hinein ein chinesisches Dorf war. Ne? Und in den 1860er Jahren war es so, dass als die westeuropäischen Kolonialmächte da eingefallen sind, also allen voran Großbritannien, wo ich heute lebe, mit den Opiumkriegen und dann Frankreich auch, später auch das Deutsche Reich, ne, gegen Ende des Jahrhunderts, in der Zeit hat sich Russland einen Teil von Nordostchina gekrallt. Ist so. Und das gehört bis heute zu Russland dazu. Russland und China haben ihre Grenzfragen inzwischen geklärt, aber trotzdem im historischen Bewusstsein ist das natürlich nicht ganz verschwunden, ne? Dass Russland sich eben da diese Hafenstadt erobert und sie dann auch Vladivostok genannt hat. Gut, man kann sagen, das ist die Geschichte, aber es gibt mehr als die Geschichte. China kann seine Außenpolitik und auch seine Einflusspolitik auf seiner Wirtschaftsmacht aufbauen. Das funktioniert, weil die haben die Power dazu. Russland hat die nicht, ehrlich gesagt. Russland hat die in bestimmten Bereichen, klar. Ne, also Rüstungsindustrie, Atomindustrie auf jeden Fall. Bestimmte Bereiche der IT, das durchaus. Aber es ist nicht viel, ne, was die da ökonomisch wirklich haben an Material, um eine weltweite Einflusspolitik zu betreiben. Das ist einer der Gründe dafür, warum Russland stärker aufs Militär setzt bei seiner Politik. Denn den Anspruch, den es hat, nämlich wirklich weltweit, möglichst weltweit als Macht aufzutreten, kann es ökonomisch nicht erfüllen, muss es mit anderen Mitteln erfüllen. Das tut es diplomatisch, aber eben auch militärisch. Konnte man gut sehen in Syrien, langes Kapitel, ne, können wir jetzt nicht drüber reden, aber ist einfach ein Fakt, konnte man in Syrien sehen, kann man in gewissem Maß in Libyen sehen, kann man auch sehen im Sahel, wo heute eben russische private Militärunternehmen aktiv sind, vor allem in Mali, aber nicht nur in Mali. Die immer als Wagner gekennzeichnet werden. Ich glaube, inzwischen nennen sie sich auch Wagner. Früher, sie haben den Namen praktisch angeschrieben gekriegt und ihn dann irgendwann übernommen. Faktisch sind es wohl auch mehrere Militärunternehmen, aber egal, das ist ein Seitenstrang. Jedenfalls, Russland muss oder baut seine Außenpolitik auch stärker aufs Militärische auf. Das ist China viel zu heikel. Nun, man konnte das schon in den 2000er Jahren sehen. Da gab es erste gemeinsame Manöver von Russland und China. Und China wollte den Ball flach halten und Russland hat den Ball wirklich hochgeschossen, ne, und das Manöver ausgeweitet und irgendwelche Szenarien reingebaut, die formal halt dem Kampf gegen Terroristen gedient haben, aber den Einsatz von Kampfflugzeugen und Fregatten vorgesehen haben. Ne, also mit Fregatten und Kampfflugzeugen kämpft man nicht gegen Piraten und Al-Qaida. Insofern war klar, worum es geht und das war China dann wirklich unangenehm und daraufhin hat China die Manöver erstmal wieder ein bisschen runtergefahren. Ne, also dieses doch schon ein bisschen provozierende Auftreten, das hat Russland da gemacht, um eben seine Form der Stärke zu demonstrieren. China hat das nie gewollt und das hat auch Konfliktpotenzial gehabt. Und ich denke, das kann man bis in den Ukraine-Krieg hinein sehen, meiner Ansicht nach. Und das sagen ja auch chinesische Politiker und Staatsfunktionäre ganz ausdrücklich mehrfach. Und Xi hat es schon am 25. Januar telefonisch Putin berichtet, das weiß man aus einem Bericht des chinesischen Botschafters in Berlin, in Deutschland. Xi hat Putin am 25. Februar letzten Jahres angerufen und hat gesagt, das war nicht das, was wir uns gedacht haben. Hier schau, dass du es so schnell wie möglich zur Ruhe kriegst, diesen Krieg, ne? Also dass es aufhört. Also da gibt es ganz massive Interessensunterschiede. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass China jetzt in den großen westlichen Chor gegen Russland einstimmt, ist ja Quatsch. Ne? Denn auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir leben ja in einer Zeit, wo vor allem die USA, aber immer stärker auch Deutschland und die europäischen Mächte und der Westen insgesamt, wo die versuchen, ihre globale Macht zu zementieren, ne, die Dominanz, die sie hatten, die versuchen sie zu bewahren. Und die sehen, dass der Rest der Welt immer stärker wird. Das heißt, die werden auch immer aggressiver dabei, bei ihrem Versuch, ihre Dominanz zu bewahren. Und das richtet sich gegen Russland, das richtet sich gegen China, nicht erst seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, sondern schon viel länger, wissen wir, ne, spätestens seit 2014 ganz offen. Und insofern treibt der Westen auch Russland und China in ein, soll man sagen, Bündnis, ich weiß es nicht, ne, aber auf jeden Fall in eine enge Zusammenarbeit hinein. Nur das ist eine Folge der westlichen Politik, dass Russland und China eng zusammenarbeiten, trotz all der Unterschiede, die sie untereinander eben haben. Gut, sie haben noch eine weitere Gemeinsamkeit, die natürlich wichtig ist. Sie zielen auf eine andere Weltordnung als die, die wir gerade haben. Diese Weltordnung war nur klar vom Westen dominierte und daran haben weder China noch Russland ein Interesse. Sie haben Interesse an was oft als multipolare Weltordnung bezeichnet wird, also schlicht und einfach an einer Welt, wo sicherlich die USA noch stark sein werden, wo vielleicht Deutschland und die EU noch stark sein werden, wenn sie nicht noch mehr Eigentore schießen, als sie in der letzten Zeit geschossen haben, wo sicherlich China ein ganz starker Machtfaktor sein wird, wo wahrscheinlich Indien auch eine größere Rolle spielen wird, Russland wahrscheinlich auch weiterhin und noch andere Staaten dazu. Also das streben die beide an und das will natürlich der Westen überhaupt nicht haben. Diese chinesisch-russische Kooperation, die auf bei allen Differenzen, die die haben, auf Gemeinsamkeiten beruht, die hat eigentlich schon Mitte der 90er Jahre angefangen mit dem Vorläufer zu der Shanghai Cooperation Organization, der SCO, dieses Shanghai-Format. Das ist formal dann gegründet worden nach einer Vorläuferorganisation im Jahr 2001 und der Hintergrund war, da haben sich Russland und China zusammengeschlossen und 4 Staaten aus Zentralasien mit reingenommen. Eigentlich wollten sie alle 5 mit reinnehmen, aber Turkmenistan ist strikt neutral und macht eigentlich überhaupt nichts mit an solchen Dingern. Also Turkmenistan hat man nicht mit reingekriegt, weil die absolut neutral sein wollen. Was ist das Ziel dieser SCO gewesen, dieser Shanghai-Organisation? Das Ziel war es, 90er Jahre, ne, und dann vor allem die frühen 2000er. Das war die Zeit, als auch in Zentralasien die Dschihadisten stark wurden. Die haben auch zentralasiatische Staaten unsicher gemacht, ganz gewaltig. Natürlich auch China, ne? Die Uiguren in Xinjiang, die hatten in den 2000er und dann in den 2010er Jahren, hatten die wirklich eine Phase, da gab es einen Terror, da sind die Terroranschläge hier in Europa wirklich ein Klacks dagegen gewesen, ne? Allein den Zahlen nach. Ich erinnere mich noch gut an die Anschläge in London, den London Bridge zum Beispiel, ne? Aber sowas, das hatten wir 3, 4, 5 Mal, ne? Das hatten die jede Woche in Xinjiang, das ist wirklich unglaublich. Ne? Klar, Russland auch von Dschihadisten im Kaukasus bedroht und ein Motiv war es eben, gegen, ich verwende jetzt den Begriff, den die SCO verwendet, die Shanghai-Organisation, gegen Terrorismus vorzugehen, ne? Gegen Extremismus, das war religiöser Extremismus gemeint, also die Grundlage sozusagen für diesen Dschihadismus. Das dritte der sogenannten 3 Übel, so heißt das in China, das ist der Separatismus. Und Separatismus, das meint halt vor allem den Separatismus in Xinjiang, diesen uigurischen Separatismus, aber auch den in Tibet, klar. Also gegen Terrorismus, Extremismus und Separatismus, das sind die 3 Übel in der chinesischen Außenpolitik und gegen die geht die Shanghai-Organisation vor. Das tut sie seitdem mit auf verschiedenen Ebenen. Die Staaten arbeiten auf allerlei unterschiedliche Weise zusammen. Auch, ich sag bewusst, auch auf militärischer Ebene und da werden dann Aufstandsbekämpfungsszenarien vor allem geprobt. Aber nicht nur das, die arbeiten auch ökonomisch zusammen, denn es ist ja klar, dass irgendwelche gesellschaftlichen Missstände immer auch eine ökonomische Ursache haben. Deswegen arbeiten die auch ökonomisch zusammen, um da was aufzubauen. Sie arbeiten auch kulturell zusammen, um die kulturellen Medien oder Sphären sozusagen, in denen sich so ein Extremismus ausdrückt, ne, um da dem was entgegenzusetzen. Also es ist eine breit angelegte Zusammenarbeit, diese SCO, die aber auch eben eine militärische Komponente hat. Diese Shanghai-Organisation, die erweitert sich seit einiger Zeit. Es hat lange gedauert, 2001 gegründet. die erste Erweiterungsrunde 2017 vollzogen. Also es hat 16 Jahre gedauert, bis die den Absprung gekriegt haben. Und die erste Erweiterungsrunde, die war eigentlich schon ein Kracher. Denn da haben die aufgenommen Indien und Pakistan. Ne? Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Ne? Also die deutsch-französische Erbfeindschaft, die man so kennt, ne, aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg, die ist eigentlich gar nichts gegen die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan. Oder man kann es nicht messen, aber das ist wirklich, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind wirklich krass. Und die haben beschlossen, die gehen beide rein in diese Shanghai-Organisation. Das heißt, damit erweitert die sich. Für Indien war das gut, um sozusagen immer genau schauen zu können, was macht China. Denn Indien und China sind ja auch alte Rivalen. Also Indien konnte halt reingehen und schauen, was macht China, konnte mitmischen und halt verhindern, dass China da irgendwie zu stark wird. Und sie haben sich aber darauf eingelassen, dann eben auch Pakistan mit reinzunehmen. Enger Kooperationspartner Chinas. Also so hat sich das dann ausgeglichen. Inzwischen geht es rascher mit den Aufnahmen. Inzwischen ist auch Iran Mitglied. Interessant, ne? Also aus westlicher Perspektive vor allem. Es gibt weitere Staaten, die eintreten wollen. Die Türkei hat schon vor über 10 Jahren gesagt, der Erdogan, ne? Hier, ich möchte da eintreten. Ich überleg's mir mal. Die sind zwar NATO-Mitglied, aber es macht ja nichts. Ne? Man kann ja auf beiden Hochzeiten tanzen. Und der macht es auch. Der macht es ganz gezielt. Das ist das Grundprinzip oder eines der Grundprinzipien seiner Außenpolitik, ne? Dass er halt eine eigenständige Außenpolitik macht. Und die Shanghai-Organisationen, da wollen inzwischen beitreten Länder wie Belarus, völlig klar, ne, logisch aufgrund der gegenwärtigen Konstellation. Es gibt Dialogpartner, also Staaten, die erstmal so langsam angebunden werden. Und da wird es jetzt wirklich interessant. Das ist, zum Teil sind das noch Länder aus der Region wie zum Beispiel Sri Lanka, die, klar, im Südzipfel von Indien gelegen praktisch, das wäre so eine kleine regionale Erweiterung. Aber es wollen inzwischen auch rein Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und da wird es nun, es wird in vielfacher Hinsicht interessant, denn klar, für den Westen ist das natürlich ein deutliches Signal, ne, dass Saudi-Arabien jetzt nicht NATO-Kooperationspartner sein will, sondern Shanghai-Kooperationspartner. Und auf der anderen Seite, und da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, das ist ja hochinteressant, der Dschihadismus, den man so kennt, ne, Afghanistan in den 80er Jahren, die Mujahedin damals oder die Dschihadis, die dann in Syrien eben Unruhe betrieben haben, die sind immer und überall von Saudi-Arabien unterstützt worden. Wenn jetzt Saudi-Arabien sich an diese Shanghai-Organisation anbindet, geht das eigentlich nicht mehr. Ne? Dann müssen die eigentlich damit Stopp machen. Bietet natürlich irrsinnige Chancen, ne? Dass eben diese Wurzel des Dschihadismus, also die finanzielle Wurzel des Dschihadismus da möglicherweise bekämpft werden kann. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Die werden jetzt erst Dialogpartner und also sind gerade dabei. Und man muss eben gucken, wie das Ganze weitergeht. Anderes Format, das sich auch erweitert und da, genau, die BRICS. Da wären wir wieder bei der wirtschaftlichen Ebene. Die BRICS sind eigentlich ein wirklich interessantes Ding. Das ist ein Kürzel, ne? Also B für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika. Und das ist deswegen gewählt worden, weil Brick heißt auf Englisch Ziegelstein. Man baut da halt so. Eigentlich 2006 zum ersten Mal zusammengekommen, da haben sich die Außenminister am Rande der UN-Generalversammlung getroffen, haben besprochen, man könnte zusammen was machen. Dann kam die Finanzkrise, das hat das alles ein bisschen verzögert. Den ersten richtigen Gipfel hat es dann 2009 gegeben und da war Südafrika erstmal noch nicht dabei. Südafrika war dann ab 2010 formal, 2011 auch wirklich real dabei. Der Hintergrund ist eigentlich ein bunter und hochinteressanter. Zum einen sind da ja Länder drin, wie jetzt vor allem Indien und Südafrika, die lange eine Rolle gespielt haben in der blockfreien Bewegung, auch in dieser Bewegung, dieser Dritte Weltbewegung, wo sich Staaten des globalen Südens schon vor vielen Jahren locker zusammengetan haben, um zu schauen, wie sie ihre Interessen durchsetzen können gegen die westlichen Mächte halt, gegen die westlichen Industriestaaten. Das heißt also, die BRICS haben tatsächlich so eine genuine Wurzel in den alten Kämpfen und Strukturen des globalen Südens, ne, wo ganz viele andere Staaten natürlich noch dranhängen, kleinere Staaten. In die BRICS rein sind nur Schwellenländer. Und das ist ein anderes Motiv bei der Entstehung der BRICS. Das sind alles Schwellenländer, die eigentlich weiter aufsteigen wollen. Klar, jeder Staat strebt nach Macht, so ist es mit im Kapitalismus. Jeder Staat strebt also nach Macht, will aufsteigen und die BRICS waren schon relativ weit oben, sind aber gehindert worden, weiter aufzusteigen, natürlich von den westlichen Industriestaaten, die ihre Dominanz nicht aufgeben wollen. Brasilien hat eine Flugzeugindustrie, Brasilien war kurz vor der richtigen Raumfahrt, Brasilien war kurz vor der Atombombe, ne, also die waren wirklich ökonomisch und militärisch schon recht weit, technologisch und militärisch schon recht weit, ne, aber trotzdem, die Atombombe mussten sie sein, dass man kann ja nur zufrieden sein damit, ne, aber die Motive waren natürlich andere, also die Motive für die westlichen Staaten, Brasilien zur Aufgabe der Atombombe zu bringen. Ne. Gut, aber die wollten alle aufstreben, konnten aber nicht und mit den BRICS haben sie sich jetzt zusammengetan. Und warum? Sie haben festgestellt, es gibt ja den IWF und die Weltbank. Die Bretton Woods Institutionen, wie man so sagt. Ganz wichtig für die Weltwirtschaft. Ganz wichtige Rolle. Das sind die, die im Zweifelsfall halt Kredite vergeben und dann immer mit der Peitsche ankommen und sagen, hier, Brasilien muss wieder eine Sparrunde einlegen, damit es seine Schulden zurückzahlen kann. Die BRICS-Staaten wollten alle, sie sind auch alle ökonomisch stark gewachsen in den 2000er Jahren und sie wollten dann alle, dass sie endlich auch angemessen im IWF und in der Weltbank vertreten sind. Denn kann man ganz einfach im Internet nachschauen. Wenn man sich anschaut, welche Staaten die meisten Anteile haben beim IWF und in der Weltbank und damit das Ganze dominieren, allein die USA haben mehr als 16% und damit übrigens eine Sperrminorität bei wichtigen Entscheidungen. Die G7-Staaten zusammen haben mehr als 42%. Also die G7-Staaten haben 50% und bestimmen alles. Während die BRICS-Staaten zusammen heute nach einer kleinen Erweiterungsrunde, ich habe jetzt die genaue Zahl dummerweise nicht aufgeschrieben, ich glaube es sind 16%, obwohl die ökonomisch schon stärker sind als die G7 inzwischen, ne, nach Kaufkraftparität, also schreiende Ungerechtigkeit, ne, eigentlich. Und gut, da sich an dieser Front eben, an dieser Wirtschaftsfront nichts tut, haben die BRICS gesagt, okay, ihr könnt uns mal, wir bauen eine eigene Entwicklungsbank auf, wir bauen unsere eigenen Finanzinstitutionen auf und das haben sie inzwischen gemacht. Es gibt die New Development Bank, also die neue Entwicklungsbank, die hat ihren Sitz in Shanghai. Da ist es auch nicht so wie beim IWF und bei der Weltbank, dass die Chefs immer zwingend aus den USA oder Europa kommen, sondern die Chefs wechseln aus allen Mitgliedstaaten rotierend, ne, und die vergeben ihre Kredite eben nicht nach solchen Knebelprinzipien und sie haben angefangen, ihre Kredite in nationalen Währungen zu vergeben. Das ist ökonomisch kein einfacher Schritt, das dauert auch noch, bis sie das wirklich ausgeweitet kriegen, aber sie sind dabei. Das heißt also, sagen wir mal, Indien kriegt seine Kredite jetzt in Rupien, ne? Und Russland würde sie in Rubel kriegen, da gibt es gerade Stress wegen der internationalen Sanktionen, das liegt auf Eis. Aber egal, so würde das laufen und China würde sie eben in Yuan kriegen, in der chinesischen Währung. Hat einen großen Vorteil, damit ist das Ganze vom Dollar unabhängig, von Sanktionen unabhängig, ganz wichtig. Und auch von den blöden Schwankungen vom Dollar und von den Leitzinsen in den USA unabhängig. Die USA können ja, indem sie da an den Stellschrauben drehen, halt die Bedingungen für die Kreditnehmerstaaten drastisch verschlechtern. All das würde damit flachfallen. Und sie erweitern sich inzwischen auch. Sie erweitern sich, das heißt, sie haben vor kurzem 6 Staaten aufgenommen. Man weiß von der südafrikanischen Außenministerin, dass insgesamt 40 Staaten weltweit gerne beitreten würden. Das große Problem ist ein doppeltes. Zum einen sind die BRICS der Club der aufstrebenden Schwellenländer. Wenn man jetzt wirklich jeden Staat aufnimmt, dann wird das was völlig anderes. Und dann, ob sich das dann noch steuern lässt und noch handlungsfähig ist, weiß man nicht. Und zweiter Punkt, auch ganz wichtig, die BRICS, da sind Indien und China drin. Und Indien sieht sich als asiatischen Rivalen Chinas, also als Gegengewicht gegen China. Aber Indien ist viel schwächer als China. Das ist also schwierig. Und wenn jetzt neue Staaten bei den BRICS eintreten, China hat seine Wirtschaftsbeziehungen weltweit überall stark, fast überall stark. Indien hat seine Wirtschaftsbeziehungen nur in bestimmten Regionen stark. Also Indien in Lateinamerika, da braucht man eine Lupe. China in Lateinamerika, ich habe es vorhin erwähnt, Brasilien schon wichtigster Wirtschaftspartner, China schon 2009. Ganz komplizierter Prozess, das auszuhandeln. Ergebnis war, es kommen rein, und das ist jetzt wirklich ein Kracher, Iran, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, daneben Ägypten, also der Nahe Osten und Nahe Mittlere Osten ist jetzt wirklich schwerpunktmäßig bei den BRICS dabei, Äthiopien, langfristig wichtig in Ostafrika und, damit Brasilien nicht völlig zu kurz kommt, Argentinien. Nur das war die Idee hinter der Erweiterungsrunde bei den BRICS. Die werden sich wohl, also China will zumindest die BRICS noch weiter erweitern, um diesem Zusammenschluss noch mehr Gewicht zu geben, auch als Gegengewicht gegen den Westen und, wie gesagt, das alles aufbauend auf einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit, denn die BRICS sind ja vor allem ein Club der wirtschaftlich kooperierenden Staaten. Also auch hier sieht man wieder, wie die chinesische Politik eben auf der Wirtschaft, Außenpolitik auf der Wirtschaft gründet. Ja, was sie auch wollen, ist natürlich eben ihre ihren Handel vom Dollar wegkriegen. Und man muss schauen, wie weit es dann mit der Erweiterung gelingt. Indien bremst, Brasilien bremst tendenziell aus eben nachvollziehbarem Eigeninteresse. Letzter Punkt, das wäre jetzt der Punkt, wie China auf der Basis dieser Außenpolitik eben sich als inzwischen auch als diplomatischer Vermittler betätigen versucht und auch tatsächlich schon betätigt. China hat, wenn man sich das anschaut, tatsächlich mit seiner Außenpolitik eine ökonomische Basis gelegt, die zu einer Kooperation mit ganz vielen Staaten weltweit befähigt. Also China ist auf der Basis seiner ökonomischen Expansion mit sehr, sehr vielen Staaten weltweit wirklich eng verbunden. Das heißt, hat also gute Beziehungen zu vielen Ländern. Das ist immer gut, wenn man als Vermittler auftreten möchte. China hat speziell auch gute Bedingungen in Regionen, wo es schwierig ist. Beispiel eben der Mittlere Osten. China hat gute Wirtschaftsbeziehungen zu Iran und China baut gerade auch auf gute Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien. Die hat es schon und die will es gewaltig ausbauen. Und das hat es eben der chinesischen Politik ermöglicht, zwischen Saudi-Arabien und Iran zu vermitteln. Warum die vermitteln wollten, ist eine längere Geschichte. Das wollten die schon seit 2019. Die wollten also eine Vermittlung zwischen sich haben. Die wollten einen Ausgleich, zumindest einen halbwegs Ausgleich zwischen sich hinkriegen. Sind ja lange schon verfeindet, Saudi-Arabien und Iran. Die haben es aber nicht ganz geschafft. Und diesen Ausgleich hinzukriegen, da hat eben China geholfen. Vermutlich war ein ganz wichtiger Teil dieses Ausgleichs eben, dass China gesagt hat, es gibt eine große Zukunft für das chinesisch-saudische Geschäft und es gibt eine große Zukunft für das chinesisch-iranische Geschäft. Das wird die Grundlage gewesen sein. Kurz nach dem Deal, es gab tatsächlich im Frühjahr einen Deal zwischen Saudi-Arabien und Iran. Der wurde in China, in Beijing geschlossen, mit einem chinesischen Außenpolitiker dabei. Wie gesagt, auf dieser Grundlage nähern sich eben jetzt Saudi-Arabien und Iran tatsächlich an, zu einem gewissen Grad. Man muss schauen, wie weit das reicht. Aber es funktioniert. Und kurz nach diesem Deal wurde übrigens ein neues großes Geschäft für Saudi Aramco in China verkündet. Also da sieht man, wie die Wirtschaft eben beim Vermitteln hilft. Und darauf baut natürlich auch die BRICS-Erweiterung auf. Auch das wird ein Baustein dieses Deals gewesen sein, dass man gesagt hat, ihr könnt beide vielleicht in die BRICS rein, wenn ihr zu einer Kooperation kommt. Und da tun sich natürlich ganz andere Möglichkeiten auf. Das war also der erste wirklich große Durchbruch für China als Vermittler in der internationalen Politik. Und das ist interessant, denn dieser Vermittlungsprozess ist schon gelaufen, als China sein nächstes großes Vermittlungsprojekt eben öffentlich vorgestellt hat, nämlich das 12-Punkte-Papier, das es ja zum 24. Februar diesen Jahres öffentlich vorgelegt hat, ein Papier, das dazu beitragen soll, die Beziehungen zwischen Russland und China so zu gestalten, dass der Krieg beendet werden kann. Das ist letztlich die Idee dahinter. Es ist kein konkreter Friedensplan, also so ein Fahrplan. Erst machen wir das, dann macht ihr Verhandlungen, dann das und dann. Das ist es nicht. Es ist ein grundlegendes Papier. Es fängt damit an, im ersten Punkt, das ist was wiederholt, was eigentlich in allen internationalen Dokumenten steht, von der UN-Charta bis hin zu den Prinzipien der friedlichen Koexistenz, dass nämlich die Souveränität aller Staaten gewährleistet sein muss und auch die territoriale Integrität. Das ist nun ganz evident was auch immer man von dem Krieg hält. Es ist evident was mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gebrochen worden ist. Insofern ist das ständige Gerede hierzulande, dass dieses 12-Punkte-Papier ein für Russland maßgeschneidertes Papier wäre, ist totaler Unfug. Dieser Satz heißt jetzt auf der anderen Seite aber auch nicht zwingend, dass Russland aus allen Gebieten abziehen muss, die es seit dem 24. Februar erobert hat oder gar Krim, seit 2014. Das heißt das nicht. Denn die Diplomatie ist ja flexibel, dafür ist sie da, sonst bräuchte man sie nicht. Und gerade hier, wir aus Deutschland, kennen das ja, wie das bis 1989 war mit BRD und DDR. Also es ist ja nicht so, dass die BRD jemals die DDR anerkannt hätte als einen legitimen, souveränen und in alle Ewigkeit fortbestehenden Staat. Kann man ja nicht so sagen, nicht mal Teile Polens haben die drauf verzichtet. Das heißt also, es gibt irgendwie einen diplomatischen Umgang damit, dass man sagen kann, die BRD besteht so heute und sie handelt als Staat und dann gibt es da die DDR und die Bundesrepublik erhebt einen Anspruch darauf, aber trotzdem kann die DDR handlungsfähig sein auf internationaler Ebene. Sprich, die Ukraine ist in einem Zustand, in dem sie nicht alle Territorien hat, die sie beansprucht. Russland hat mehr Territorien, als es laut eben territorialer Integrität eben beanspruchen kann. Aber irgendwie findet man einen Umgang damit. Nur das Prinzip erkennt man an, damit halt nicht ein Präzedenzfall für spätere auftaucht. Das ist die Idee dahinter sozusagen. Die weiteren Prinzipien sind alle auch recht klar gestaltet von der Idee der friedlichen Koexistenz. Da steht im zweiten Punkt dann direkt, dass was geleistet sein muss, nämlich die Aufgabe der kalte Kriegsmentalität. Und das bedeutet in diesem Denken, dass es aufhören muss, dass in konflikthaften Verhältnissen eine Seite ihre Sicherheit oder vermeintliche Sicherheit dadurch stärkt, dass sie einfach neue Bündnispartner aufnimmt und sich erweitert, zu Lasten des anderen. Zielt auf die Frage, darf die Ukraine NATO-Mitglied werden? Die ganze NATO-Osterweiterung eigentlich. Die ganze NATO-Osterweiterung ist ja so gewesen, dass die NATO gesagt hat, wir erweitern uns, weil wir fühlen uns dann, war die offizielle Formulierung, ich denke, wir wissen alle, was gemeint war, aber offizielle Formulierung ist ja gewesen, Polen und Tschechien und die baltischen Staaten fühlen sich nur sicher, wenn sie in der NATO sind. Das war ja die offizielle Formulierung. Offizielle entgegengesetzte Formulierung lautet, das geht nicht an, dass Staaten ihre Sicherheit dadurch gewährleisten, dass sie die Sicherheit anderer Staaten verringern. Nämlich Russlands. Und das ist ja objektiv so, dass Russlands Sicherheit dadurch verringert wurde. Und das ist also dieser zweite Punkt. Dann kommen etwas konkretere Punkte in diesem 12-Punkte-Papier, nämlich es sollen die Feindseligkeiten eingestellt werden, dritter Punkt, vierter Punkt, es sollen Friedensverhandlungen aufgenommen werden, fünfter Punkt, es soll die humanitäre Krise gelöst werden. Interessant ist bei all dem immer, dass die Formulierungen so gewählt sind, dass sie im diplomatischen Bewusstsein sozusagen auf die UNO zielen. Das heißt, es wird darauf gezielt, dass die UNO die humanitären Sachen da regeln sollen, nicht die EU zum Beispiel, sondern wirklich eine neutrale Organisation, soweit sie neutral ist. Dann sind Bestimmungen da, die vorschlagen, wie man den Schutz der Zivilisten und den Austausch von Kriegsgefangenen regeln könnte. Es wird angesprochen, die Atomkraftwerke sicher sein müssen. Es gibt eine klare Aussage, die sich richtet gegen jede Drohung mit atomarer Gewalt, also auch das klar gegen Russland gerichtet, diese Formulierung. Dann eine Formulierung, die die Wiederaufnahme der Getreideexporte will und dann das jetzt in dem Fall gegen den Westen gerichtet, eine Einstellung aller unilateraler Sanktionen, also diese Sanktionen, die die westlichen Staaten gegen alle Welt verhängen inzwischen. Das ist ja ein richtiger Wirtschaftskrieg. Und das soll eingestellt werden, so steht das darin, zumindest für Russland und die Ukraine. Und dann kommt noch was zur Sicherheit der Lieferketten und zum Wiederaufbau. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber ich denke, man sieht recht gut, wie eben in diesem Papier praktisch auch die fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz sozusagen runterdekliniert werden auf einen konkreten Vorschlag für einen konkreten Konflikt. Und die Idee ist es gewesen, wenn beide Seiten das im Prinzip anerkennen, dann kann man sich auch hinsetzen und verhandeln. Nur dann hat man nämlich eine Verhandlungsgrundlage und dann treffen sich die Delegationen und sprechen die jetzt weiter. Und das wird noch dauern, dann das geht nicht schnell, aber dann hat man die erstmal alle wieder zusammen. Vorgelegt, 24. Februar, Ukraine hat gesagt, ja, sieht gut aus. Einen Punkt haben wir, der uns stört. Das wird wahrscheinlich das mit den Sanktionen gewesen sein oder eben, dass nicht sofort ein Abzug gefordert wurde, ein russischer Abzug, das haben sie nie gesagt, aber waren erstmal recht positiv. Russland, da ist dann bald darauf der Xi Jinping, also der Präsident aus China persönlich hingeflogen, hat mit dem Putin geredet. Negative Töne kamen vor allem aus dem Westen, also hier aus unseren Ländern, unserer Regierung, auch ganz konkret hier die Deutsche haben gesagt, nee, das ist ein prorussischer Plan, den wollen wir nicht, das kann nichts werden. Außerdem muss jetzt erstmal die große ukrainische, damals hat man noch gesagt, Frühjahrsoffensive kommen. Und dann schauen wir weiter, wenn wir noch was erobert haben. Das war die Idee. Es wurde eine Sommeroffensive und was draus wurde, ein Desaster, mit 10.000, vielleicht sogar 100.000 Toten mehr. Kein Mensch weiß es. Und dieselbe, also noch eine schlimmere Lage als zuvor. Gut, aber wie gesagt, das ist das Ding. Das ist nicht so, dass China der einzige Staat gewesen wäre, der das versucht hat. Verhandlungsversuche gab es auch von Brasilien, von brasilianischer Seite. Der Lula hat das gemacht. Indien hat das versucht. Afrikanische Staaten haben sich zusammengetan und das versucht. Es gab inzwischen auch erste Treffen, zuerst eins im Sommer in Kopenhagen, dann Anfang September war es, glaube ich, in Jeddah, also in Saudi-Arabien. Der Hintergrund ist im Prinzip die Idee gewesen, soweit man es rekonstruieren kann, aus dem, was davon öffentlich bekannt wurde. Der Hintergrund ist der gewesen, dass damals noch die Idee war, in den westlichen Staaten, dass die Ukraine mit ihrer Offensive halt vielleicht, sagen wir mal, diese Landbrücke zur Krim zerstört und damit Russland ein heftiges Problem schafft. Und dann friert man das Ganze ein, denn dann kommt nämlich der US-Präsidentschaftswahlkampf und welche Probleme der Biden hat, wir sehen es jetzt gerade, und das wird nicht besser in den USA. Das heißt, der Biden hat im Prinzip gesagt, ich hätte das gern im Januar vom Tisch oder im Dezember oder wann auch immer. Und die Idee war es halt, die Ukraine gewinnt noch ein Stück und man bereitet aber Verhandlungen schon vor, Das waren so taktische Manöver eben in Kopenhagen, in Jeddah. Und in Jeddah war dann auch China wieder mit einem Delegierten mit dabei. Ne? Und klar, die Idee ist es auch im Westen gewesen. Russland wird natürlich bei Verhandlungen auch seine Unterstützer sozusagen dabei haben wollen. Und China ist jetzt nicht wirklich Unterstützer Russlands, ne? Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es steht Russland genug nahe, dass Russland bereit ist, in Kooperation mit China zu verhandeln. Das ist also die Lage. Und man kann sehen, wie dieses 12-Punkte-Papier im Hintergrund auf jeden Fall noch eine Rolle spielt. Im Moment liegen die Dinge wohl relativ brach nach allem, was man so hört, denn die ukrainische Offensive hat zu nichts geführt und im Westen muss jetzt noch überlegt werden, ob man den US-Präsidentenwahlkampf gefährdet, ne, und den Krieg eben doch noch länger macht. Das kann natürlich auch niemand tun eigentlich, also die sind in einem Dilemma gerade. Ne, und mal sehen, vielleicht taucht dieses 12-Punkte-Papier demnächst wieder in der Öffentlichkeit auf, vielleicht auch nicht, aber das ist, liegt nicht an uns, das zu entscheiden.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es waren einige Informationen dabei, die ihr gut abgreifen konntet. Die nächste Episode von Talking Disco, die Verhältnisse müssen tanzen, gibt es dann im nächsten Monat. Bis dahin gilt wie immer, gehabt euch wohl und nicht unterkriegen lassen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Die Verhältnisse müssen tanzen.
Bei Talking Disco. Talking Disco.